Ich möchte euch heute Morgen einladen zu einem Abendessen mit Jesus. Es passt, früh morgens, ne? So früh ist auch nicht mehr, aber ein Abendessen mit Jesus. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr ein Zimmer betreten habt, von mir aus ein Klassenzimmer oder Zimmer auf der Schullandwoche, und ihr hattet irgendwie so das Gefühl, da stimmt was nicht. Irgendwas ist da faul. Deine Freunde, die sind zwar Freunde, die sagen Hallo, und alle schauen aber irgendwie so unverhohlen auf dich und du spürst, irgendwo ist was faul. Und er kennt diese Situationen, wo die Freunde die Toilette irgendwo mit Frischhaltefolie versiegelt haben oder den Lattenrost aus dem Bett genommen haben oder irgendwo liegt das nasse Handtuch oder der Eimer Wasser steht über der Tür und alle warten, dass du in die Falle tappst. Bei diesem Abendessen war das so eine Situation für Jesus. Die Pharisäer haben ihn eingeladen und sie versuchen ihn hier in die Pfanne zu hauen. Aber es ist natürlich schwierig, das ist unmöglich, Gott in die Pfanne zu hauen, Gott eine Falle zu stellen, und Jesus hat es gleich durchschaut. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Jesus trotzdem dieser Einladung gefolgt ist. Obwohl er wusste, dass sie ihn eigentlich nicht eingeladen haben, weil sie ihn so schätzen oder weil sie Gemeinschaft mit ihm haben wollen, sondern dass sie eher schlechte Absichten hatten. Jesus ging ihnen trotzdem nach. Ich finde das bemerkenswert. Jesus liebte diese Pharisäer, diese jüdischen Leiter. Und er geht diesen stolzen Männern nach. Diese Männer, wo wir in Vers 31 im Kapitel 13 gesehen haben, dass sie ihn eigentlich loswerden wollten und gesagt haben, Jesus, hau ab. Geh weg aus unserem Gebiet. Die, die ihn eigentlich lieber tot als lebendig gesehen hätten. Und wir sehen da, dass Jesus klagt über Jerusalem, über die jüdischen Leiter. In der Parallelstelle in Matthäus weint Jesus sogar über sie. Das ist Gottes Herz. Er geht den Verlorenen nach. Und er nutzt jetzt diese Gelegenheit hier bei diesem Abendessen, um in deren Leben zu sprechen. Und da sind so viele Lektionen für uns drin. Wir sind so oft so kleine Pharisäer, dass wir stolz und überheblich sind und selbstgerecht und ehrsüchtig, wollen gern selber in den Mittelpunkt stehen, selbstsüchtig. Das ist uns schon in die Wiege gelegt, ne? Können das an Kindern beobachten. Und viele Menschen werden da nie erwachsen. Und das ist die Welt, ne? Wie die Welt lebt, der Weg der Welt, Lebensphilosophie der Welt, selbstsüchtig sein, selbst in den Mittelpunkt zu stellen, aber eigentlich ist es Kinderkram, geistliche Unreife. Und Gott hat einen anderen Weg für uns, er hat einen heileren Weg für uns. Und so wird er in unser Leben sprechen, heute Morgen. Wenn wir diesen Abschnitt zusammenfassen wollen, wir haben hier drei Abschnitte eigentlich bei diesem Abendessen. Aber wenn wir es zusammenfassen wollen, können wir den Vers 11 lesen. Da sagt Jesus, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Im Jakobusbrief lesen wir, dass Gott dem Hochmütigen, dem Stolzen widersteht, aber dass er dem Demütigen Gnade gibt. Und ein bisschen weiter unten heißt es dort auch, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jesus hat es vorgelebt, wie alles, was er gelehrt hat. Ich lese euch aus dem Philipperbrief vor, Kapitel 2, ihr kennt das alle. Schreibt der Apostel Paulus, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Einstellung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gott war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten, Gott sein, seine Attribute als Gott. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Das sind wir. wurde Mensch. Und indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Nochmal, erniedrigte er sich und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat sich erniedrigt und der Vater hat ihn hoch erhoben. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Er widersteht dem Stolzen, aber er erhebt den Niedrigen. Das sind Grundlektionen hier. Das ist geistliches ABC, was wir hier heute Morgen lernen. Und wenn wir das nicht lernen, wenn wir als Menschen nicht über uns selbst hinwegkommen, über unseren Stolz hinwegkommen, dann werden wir nicht geistlich wachsen. Dann werden wir nicht wirklich Frucht bringen. Dann wird Gott uns sogar widerstehen, heißt es hier. Oh, Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen. Aber wenn wir Demut lernen und wir lernen, andere über uns zu stellen, auf gut Deutsch, wenn wir dienen lernen, denn wenn wir dienen, dann stellen wir andere über uns. Wenn wir lernen, für andere zu leben, wenn wir aufhören, für unseren Ruhm zu leben, dem nachzujagen, zu unserem Ziel zu machen, groß zu werden, wenn wir das aufgeben, dann werden wir heile und reife Menschen sein, die groß sein werden im Reich Gottes. Und dann kann Gott uns mehr Verantwortung schenken. Also Jesus folgt hier einer Einladung zum Abendessen. Und ich mag das an Jesus, er hat nie eine Einladung zum Essen ausgeschlagen. Das ist ein Aspekt, wo ich Jesus ähnlich bin. Es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der obersten Pharisäer kam. Also wahrscheinlich war es Freitagabend, der Sabbat hat ja mit Sonnenuntergang freitags begonnen. Sabbat durfte nicht mehr gearbeitet oder gekocht werden, das heißt, tagüber wurde gekocht und dann Freitagabend sind sie zum Sabbatmahl zusammengekommen. Das war eine schöne Sache. Juden haben sich da versammelt. Und als er im Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, da geschah es, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Also Sabbat, er geht zu diesem Sabbatmahl in das Haus eines der Obersten der Pharisäer. Ihr wisst, die Pharisäer waren eine Sekte der Juden, die strengste Sekte, die es gab, sehr gesetzliche, diejenigen, die tausende kleine Regeln hatten, bis ins kleinste Detail, wie viele Schritte du gehen darfst am Sabbattag und was du alles tun darfst und nicht tun darfst. Und es waren die heiligen Männer damals. Wenn wir sagen, du bist ein Pharisäer, hat das so einen negativen Beigeschmack. Ne? Aber die Pharisäer damals, oh, das waren die Heiligen, das waren die Angesehenen. Und Jesus wird hier eingeladen in das Haus eines der Obersten der Pharisäer. Wir würden heute vielleicht sagen, in das Haus eines Vorsitzenden irgendeiner einflussreichen Partei. Vorsitzenden der CDU oder der SPD, vielleicht in unseren Maßstäben heute. War auch gut möglich, dass dieser Oberste der Pharisäer auch ein Mitglied im Hohen Rat war, in diesem Regierungsgremium der Juden, also ein angesehener Mann, vielleicht ein Mitglied der Regierung, und er hat hier vor allem wichtige, hohe Leute eingeladen. Wir lesen hier im Vers 3 von Gesetzesgelehrten, das waren damals die Theologen, das waren die, die diese vielen kleinen Regeln gemacht haben, und dann die Pharisäer, die heiligen Männer, die versucht haben, all diese Regeln bis ins Detail einzuhalten. Also eine Gruppe von ganz gewichtigen, stolzen, selbstgerechten, religiösen, angesehenen Leuten. Und dann waren noch zwei andere hier bei diesem Abendessen, die nicht wirklich in den Rahmen gepasst haben. Und es waren Jesus und wir lesen hier ein Wassersüchtiger. Wir sind ein Wassersüchtiger. Ich habe früher immer gedacht, ein Wassersüchtiger, da ist irgend so einer, der süchtig ist auf Wasser. Vielleicht springt er gerne ins Wasser oder so. Aber eine Wassersucht ist eine Krankheit, bei der sich aus irgendeinem Grund Nierenprobleme oder Herzprobleme sich die Flüssigkeit in das Gewebe des Körpers einlagert oder in die Körperhöhlen. Mediziner sagen Hydrops dazu oder Ödem. Das heißt, es ist ein Mann, der war angeschwollen, Wasser eingelagert in seinem Körper. Diese Wassersucht war eigentlich nur ein Symptom, der hatte irgendeine schwere Krankheit, da war irgendwas krank an diesem Mann. Er war schwer krank. Und dieser Mann war eigentlich ein Köder, den hatten die Pharisäer nicht eingeladen, weil sie so barmherzig waren und so liebevoll waren und sie gedacht haben, oh, wir laden diesen kranken Mann ein. Nee, der war ein Köder für Jesus. Und das ist eigentlich offensichtlich. Nämlich erstens, der Wassersüchtige war da. Wie gesagt, er hat nicht in den Rahmen gepasst. Und die Pharisäer, die Theologen haben damals eigentlich gesagt, oh, wenn einer so schwer krank ist, dann muss es deswegen sein, weil der gesündigt hat. Er wird bestraft von Gott, er muss irgendwie ein ganz Schlimmer sein. Und die Pharisäer waren so selbstgerechte Leute, die haben gedacht, wir sind die Heiligen, wir sind besser, die anderen, naja. Und die hätten nicht mal hier das Gewand von einem Sünder oder von irgendeinem Heiden anrühren wollen. Es ist eine Lektion für uns, dass wir nie Rückschlüsse ziehen von dem Gesundheitszustand oder von dem Aussehen eines Menschen auf seine Geistlichkeit. Das ist was, was wir nicht tun dürfen. Denkt an Hiob. Hiob war schwer krank, nicht weil er gesündigt hat, sondern weil er so gerecht war und Gott ihm das zugetraut hat. Hier ein lebendiger Beweis dafür zu sein, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er für uns tut. Selbst wenn wir krank sind, selbst wenn wir alles verlieren. Wir dürfen nie so denken, oder ist einer krank, deswegen muss er gesündigt haben. Nee, oft ja, ist mal Sünde die Folge von Krankheit, umgekehrt, Krankheit kann die Folge von Sünde sein. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, dumm bin und mit dem Kopf gegen die Wand renne, dann wird mir der Kopf wehtun. Oder wenn ich Unzucht treibe, werde ich mir vielleicht eine Geschlechtskrankheit einfangen. Das ist eine Krankheit als Folge der Sünde. Manchmal ist das so, aber wir dürfen nie den Rückschluss ziehen. Wenn einer krank ist, oh, du musst gesündigt haben. Das dürfen wir nicht. Das stimmt nicht. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Oft gibt es liebe, wohlmeinende Geschwister, die da so einfach Rückschlüsse ziehen und andere wirklich sehr verletzen können damit. Das ist keine gute Seelsorge, jemanden, der eh schon krank ist, nochmal einen aufs Dach zu hauen und zu sagen, das ist, weil du gesündigt hast. Du bist selber dran schuld oder du hast nicht genug Glauben. Und weil ich gerade gesund bin, oh, das muss sein, weil ich so super geistlich bin. Bin halt besser als du. Ne? So war die Situation. Also die Pharisäer hätten den nie eingeladen. Ist ein Zeichen, dass der ein Köder war für Jesus. Und als zweites lesen wir hier, sie lauerten. Als Jesus in das Haus des Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Die haben so geguckt, wird in eine Falle tappen. Pharisäer, wisst ihr, hatten eine Regel, und das war, du darfst am Sabbat nicht heilen. Du durftest jemanden das Leben retten, aber du durftest nichts tun, um irgendwie zu seiner Heilung und zu seiner Gesundheit beizutragen. Und das war wahrscheinlich die eine Regel, die Jesus am öftersten gebrochen hat. Da hatte Jesus kein Verständnis dafür und hat sich darüber hinweggesetzt. Und da hatte Jesus die meisten Probleme mit den Pharisäern. Und die Pharisäer kannten Jesus, dass Jesus barmherzig war und liebevoll war. Und dass er immer der war, der die Benachteiligten und die Kranken im Auge hatte. Ich mag das an Jesus. Meine persönliche Theorie ist, dass Jesus da direkt neben dem Wassersüchtigen Platz genommen hat, am letzten Platz, am geringsten Platz. Und ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Wenn du verletzt bist, wenn du krank bist in deinem Herzen, Jesus sieht dich ganz besonders heute Morgen. Und er hat ganz besonders ein Herz, dir zu dienen und dich zu ermutigen. Und Jesus hat sich auch nie einschüchtern lassen von anderen Menschen. Jesus war nicht menschenfürchtig. Warum? Weil er gottesfürchtig war. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Es war ihm so viel wichtiger, was Gott über ihn denkt, als was die Menschen über ihn denken. Und er hatte seine Identität in seiner Beziehung mit dem Vater. Er war sicher da drin. Er hat sich da ganz sicher und angenommen gefühlt. Und das ist, wie wir frei werden von Menschenfurcht. Wenn wir uns auf Gott ausrichten und wirklich. Was irgendwelche kleine Menschen denken, ist nichts im Vergleich zu dem, was unser allmächtiger Schöpfer, unser liebender Gott, über uns denkt. Und wenn er mein Papa ist, dann hey, was sollen mir Menschen antun? Wir müssen keine Angst haben vor Menschen. Jesus hat auch nie lange um den Brei rumgeredet. War nicht irgendwie so ein Politiker, der es versucht, allen recht zu machen, allen nach dem Mund zu reden. Jesus war keiner, der manipuliert hat. Er war sehr direkt, er war sehr klar, er war sehr ehrlich. Und so sollen auch wir sein. Er hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein und alles andere kommt vom Bösen. Also Jesus ist sehr direkt mit diesen Pharisäern. Und Jesus kannte ihre Absichten. Ist auch was, du kannst Gott nichts vormachen. Es geht nicht. Er kennt deine Gedanken, er kennt deine Absichten, er kennt deine Pläne. Brauchst es nicht verstecken, musst es nicht verstecken. Wenn du böse Gedanken hast, dann bekenne sie ihm. Wenn du gute Gedanken hast, dann befiehl sie ihm an. Er weiß es sowieso. Vers 3 lesen wir, und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Also Jesus durchschaut das ganze Spiel, er weiß, was die Leute denken und er dreht den Spieß hier um. Die Leute haben wahrscheinlich erwartet, naja, Jesus wird diesen Kranken sehen und er wird ihn einfach heilen und dann können wir ihn alle verdammen und verurteilen. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um und sagt, hey, ihr Theologen, ihr ehrwürdigen, heiligen Männer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Oh, jetzt sitzen Sie in der Falle. Wenn Sie sagen, nee, ist nicht erlaubt, dann ist es hartherzig und ist auch ein bisschen peinlich, unangenehm, wenn der Kranke da sitzt und sagt, nee, du sollst krank bleiben. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, ja, es ist erlaubt, dann würden Sie Ihre eigene Tradition in Frage stellen. Also jetzt sitzen Sie in der Falle. Wisst ihr, wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nee, der fällt selbst hinein. Vers 4, sie schwiegen. Was sollen sie auch sonst tun? Es war peinlich. Peinlich für die Theologen. Sie nicht antworten konnten oder wollten. Hätten sich selber widersprochen. Und er fasste, das heißt Jesus fasste den Kranken an und heilte ihn und entließ ihn. Ich mag das. Jesus ist so mutig, sagt, hey, es ist erlaubt. Und er weiß, es geht denen gegen den Strich und er tut das, was richtig ist. Ich mag das. Das fordert mich heraus. Egal, was die Menschen denken, lass uns das tun, was Gott gefällt. Lass uns das tun, was richtig ist. Was heil ist. Jesus heilt diesen Menschen und er entlässt ihn. Das ist ein weiteres Zeichen, dass der nicht eingeladen war, weil sie seine Freundschaft geschätzt haben. Und niemand außer Jesus hat sich gefreut, dass er geheilt war. Es waren nicht seine Freunde, diese Pharisäer, die wollten ihn nur gebrauchen. Und das ist schade, ne? In ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrem Stolz haben sie hier eine Religion geschnitzt, die die Menschen gebraucht haben, nicht die den Menschen gedient hat. War nicht eine biblische Religion. Das stand nirgendwo im Gesetz, dass man nicht heilen darf am Sabbat. Gegenteil, Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Das war Gottes Absicht. Und Jesus hat immer das Alte Testament gehalten. Er hat nie das Gesetz gebrochen. Gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und wenn wir Jesus hier sehen, dann sehen wir Gottes Herz. Warum er seine Gebote gegeben hat. Und wenn wir uns fragen, wie können wir das ausleben, was wir lesen, kann sich einfach fragen, was würde Jesus tun? Wie es auf diesen Armbändern draufsteht. What would Jesus do? Das ist eine gute Frage. Was würde Jesus tun in der Situation? Wir wissen, er ist liebevoll und barmherzig und geduldig. Er geht sogar diesen Menschen nach, die ihm am liebsten tot sehen würden. Das ist sein Herz. Also wenn du irgendwo im Zweifel bist, lieber Gnade, lieber Barmherzigkeit, als vorschnell zu richten. Vers 5, und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt Zieh ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Und wieder, sie konnten ihm darauf nicht antworten. Sie haben anderen Menschen Lasten aufgelegt, die sie selber nicht tragen konnten. Das ist typisch für Gesetzliche. Beobachten kritisch, ob ja alle anderen ihre kleinen, dummen gesetzlichen Regeln oder ihre Vorstellungen einhalten. Aber für sich selbst, für das, was sie tun, haben sie immer irgendeine Ausnahme. Und hier die Pharisäer, natürlich würden sie ihrem Sohn oder selbst ihrem Esel helfen, wenn der in irgendein Loch fällt am Sabbattag. Hey, das ist ihr Sohn, das ist ihr Erbe, das ist ihr Eigentum. Und das Gewissen würde Nächstenliebe gebieten. Ne? Der einfach menschliche Empfinden sagt uns, dass wir helfen sollen. Es wäre absurd, wenn du deinem Kind nicht helfen würdest oder selbst einem Tier nicht helfen würdest, das hier leidet oder in ein Loch fällt. Und das war geboten auch im Alten Testament, wenn er nachliest. Und das war eigentlich viel mehr Arbeit, als für Jesus einen Kranken zu heilen am Sabbat. Also das, was sie hier gelehrt haben, das war völlig unlogisch. Eine ähnliche Situation eigentlich hier, wie wir es letzte Woche gesehen haben. Oder vor 2 Wochen in der Synagoge, als Jesus eine Frau geheilt hat. Kapitel 13, ich lese euch mal vor nochmal, Vers 14. Der Synagogenvorsteher wurde unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Und der Herr antwortete ihm und sprach: Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und dann heißt es, als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Mit Recht. Jesus hat das Ganze umgedreht. Sie stehen beschämt und belämmert da. Aber traurigerweise lesen wir hier im Vers 6, sie konnten ihm nicht antworten. Ich glaube, sie wollten ihm nicht antworten. Das Problem war, sie waren zu stolz, zuzugeben, dass sie im Unrecht waren. Sie waren zu stolz, um zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass es gegen jede Logik ist oder gegen jedes menschliche Empfinden, diese Regeln, die sie da aufgestellt haben. Sie waren zu stolz, um umzukehren und Buße zu tun. Wie ist mit dir? Wie ist mit mir? Sind wir zu stolz, dass andere in unser Leben sprechen können? Geschwister, Ehepartner, Kinder sogar. Sind wir zu stolz, darauf zu hören, uns korrigieren zu lassen? Sind wir zu stolz, Unrecht zuzugeben? Eine schlechte Entscheidung rückgängig zu machen? Sind wir zu stolz, dass wir flexibel sind, weil niemand anderer klüger ist als ich, weil ich der Klugscheißer bin, der alles besser weiß? Pass auf, da bist du auf dem schlechten Weg. Wir haben gelesen, Gott widersteht dem Hochmütigen. Du bereitest dich auf einen tiefen Fall vor, wenn du stolz bist. Im nächsten Absatz wird Jesus jetzt ein Wort haben, zuerst mal an die Gäste bei diesem Abendmahl und dann als zweites noch ein Wort an den Gastgeber. Schauen wir uns zuerst ein Wort an die Gäste an, im Vers 7. Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten. Ersten Plätze, Platz am Tisch des Gastgebers war der Ehrenplatz, und dann je näher man da gesessen ist, desto besser oder desto geehrter war dieser Platz. Und Jesus hat es beobachtet. Und jeder ist gekommen und hat versucht, den besten Platz zu bekommen. Wenn Leute reingekommen sind zu dem Abendessen, hat sich jeder an den besten Platz, der halt noch frei war, gesetzt. Die waren stolz, haben sich vielleicht gedacht, ich verdiene das. Ich bin ein Ehrenmann. War auch selbstsüchtig, das Beste will ich für mich. Hinter mir die Sintflut. Witzig, ne, dass Jesus das erzählt, nachdem wir gestern die große Party hatten. Ich weiß, ihr könnt euch da sowieso gar nicht identifizieren und könnt dieses Verhalten gar nicht verstehen, dieser Leute. Aber in manchen Gemeinden könnt ihr beim Gemeindeessen ein ähnliches Phänomen beobachten. Wenn hier am Grill hier das super tolle, beste Steak liegt und Leute laufen. Ich will der Erste sein. Das Steak ist für mich das Beste für mich, der Rest für die anderen. Oder am Supermarkt an der Kasse. Schon mal beobachtet. Neue Kasse macht auf und das Wettrennen, wer den ersten Platz kriegt. Oder im Kino wird geöffnet, freie Platzwahl. Ich weiß, ihr kennt das nicht, aber ich habe gehört, in anderen Gemeinden, bei anderen Menschen kann sowas vorkommen. Philosophie dieser Welt. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Und wir sind alle kleine Pharisäer und wir müssen das hören, was Jesus hier sagt heute Morgen. Jesus hat dieses Rennen um die besten Plätze beobachtet und er konfrontiert sie mit einem Gleichnis. Und er sagte zu ihnen im Vers 8, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm geladen sei und der, welcher dich und ihn geladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Also ein Beispiel von einer Hochzeit. Du setzt dich einfach hier an den Familientisch zum Hochzeitspaar und dann kommt die Oma ein bisschen zu spät. Und der Gastgeber, der Bräutigam sagt, hey, was machst du eigentlich hier an diesem Tisch? Oh, Oma, komm hier an den Tisch und was machst du eigentlich hier? Komm, setz dich da ganz hinten hin, an den letzten Platz. Und es ist peinlich und er ist gedemütigt hier in aller Öffentlichkeit. Und es ist besser freiwillig, sich zu demütigen, als gedemütigt zu werden, oder? Vers 10. Sondern wenn du geladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich geladen hat, kommt und zu dir spreche, Freund, rücke höher hinauf, dann wirst du Ehre haben, vor allem die mit dir zu Tisch legen. Also der letzte Platz, nimm den Platz des Geringeren ein, sei ein bisschen demütig, achte die anderen höher als dich selbst. Der letzte Platz ist ein toller Platz eigentlich, ist ein sicherer Platz. Da kann keiner kommen und sagen, hey, was machst denn du da, setz dich weiter hinunter. Du kannst nie gedemütigt werden öffentlich. Einzige, was passieren kann, ist, dass der Gastgeber kommt und sagt, hey, komm höher hinauf. Oh, mein Freund, was machst du da hinten? Komm hier an meinem Tisch. Und dann hast du Ehre, vor allem in aller Öffentlichkeit. Kann man Frieden haben an dem Platz des Demütigen. Das ist ein guter Platz, den macht ja niemand streitig. In der Grundschule war ich immer so der Leitertyp. Wir hatten da als Junge natürlich immer unsere Banden und ich und mein Bruder, wir waren da immer die Anführer und muss man um Positionen kämpfen, ne? Und es ist ziemlich stressig. Und dann, als ich ins Gymnasium gekommen bin, habe ich mal gedacht, eigentlich neuer Anfang ist besser, ein bisschen leiser zu treten. Das ist stressig, ne? Immer hier dieses Spiel mitzumachen, den ersten Platz zu wollen, der Beste zu sein, vorne zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. So viel entspannter, ein bisschen relaxter zu sein, ein bisschen demütiger. Ist ein guter Platz. Und hier der Demütige wurde öffentlich geehrt. Und dieses Gleichnis illustriert eine geistliche Wahrheit, die Wahrheit im Vers 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Spricht nicht davon hier, dass wir demütig tun, damit dann alle anderen sagen, oh, 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 wie ist der demütig und dass du Ehre bekommst. Das ist nicht, wovon Jesus hier spricht. Das funktioniert auch nicht. Das ist nicht wahre Demut. Demut ist, hat mal jemand gesagt, nicht zu hoch von dir zu denken, nicht zu niedrig von dir zu denken, sondern gar nicht an dich zu denken. Das ist Demut. Kein eigennütziger Mensch zu sein, sondern einer, der nützlich ist für andere. Ein Diener eben. Du lebst, um das Leben anderer besser zu machen. Das ist, was ein Diener ist. Du drehst dich nicht um dich selbst. Du drehst dich um andere. Und das ist so befreiend. Das ist so ein gesegneter Lebensstil. Und Gott sagt, solche Menschen, die kann ich gebrauchen, denen kann ich mehr Verantwortung geben, mit denen kann ich mein Reich bauen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. G. Campbell Morgan, toller Bibelausleger, hat über diese Stelle gesagt, wer danach trachtet, auf einem ehrbaren Platz zu sitzen, ist kein ehrbarer Mensch. Ein wirklich ehrbarer Mensch trachtet nie nach Positionen. Lass Gott dich erhöhen. Lass Gott dich einsetzen, wo er dich haben will. Es ist viel besser, ein bisschen demütiger zu sein, nicht mitzumachen bei dem Machtkampf. Interessantes Wort, was Jesus hier hat. Wo siehst du dich persönlich denn so auf dieser Skala zwischen Demut und Stolz? Ich denke, die meisten von uns sind irgendwo dazwischen, ne? Aber wo siehst du dich eher? Demut oder Stolz? Wem bist du ähnlicher? Jesus oder Satan? Wessen Schicksal willst du teilen? Wir kennen das. Satan wollte den höchsten Platz und er hat den tiefsten bekommen in der Hölle. Oder wird ihn bekommen. Jesus haben wir gelesen, er erniedrigte sich selbst, nahm den niedrigsten Platz ein, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn hoch erhoben und in einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und jede Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wie willst du dein Leben leben? Willst du stolz deine eigene Ehre suchen oder willst du für Gottes Ehre leben? Willst du am Ende ein Loser sein in der Ewigkeit oder willst du am Ende seine Herrlichkeit teilen? Herausforderndes Wort, hm? Was Jesus hier an die Gäste hat. Ist eine wichtige Lektion im Vers 11. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und nachdem Jesus jetzt die Gäste korrigiert hat, hat er noch ein Wort an den Gastgeber. Das war kein ehrlicher Gastgeber. Und Jesus sah sein Herz. Und er spricht jetzt zu ihm im Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte. Wenn du ein Mittags- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Sag jetzt nicht endlich ein Vers in der Bibel, dass ich meine Schwiegermutter nicht mehr einladen muss. Das ist nicht, worüber Jesus hier spricht. Jesus sagt hier nicht, dass wir nicht unsere Freunde oder unsere Familien einladen sollen, sondern das Problem hier war die Motivation des Gastgebers. Seht hier im Vers 12 sagt er, damit sie nicht wieder dich einladen und dir Vergeltung zuteil werden. Der hat die Leute hier bei dem Abendmahl nicht eingeladen, weil sie seine Freunde waren oder weil er sie so schätzt oder weil er sie liebt, weil er ihnen eine Freude machen wollte, weil er sie beschenken wollte, weil er ihnen dienen wollte, ihnen was Gutes tun wollte, sondern aus selbstsüchtigen Motiven. Damit er eingeladen wird von ihnen. Damit er Vergeltung bekommt dafür. Damit er was davon hat. Hey, der Bürgermeister, den lade ich ein, weil es kann nur mal nützlich sein, die Beziehung. Und na, die Gabi, die kocht so viel besser als ich, die lade ich ein, weil dann wird sie mich einladen. Muss erst mal leiden, mein Essen zu essen und dann da habe ich was davon. Ich beschenke jemanden, damit ich zurückbeschenkt werde, diese Einstellung. Er missbraucht seine Gäste eigentlich für seine Zwecke. Gebraucht Menschen, statt ihnen zu dienen. Er ist nicht interessiert an den anderen, er ist nur interessiert an sich. Hey, und wenn du so lebst, Vielleicht bekommst du sogar Vergeltung von Menschen. Vielleicht kriegst du sogar das, was du dir erhofft hast. Kriegst ein Mittagessen oder kriegst einen feuchten Händedruck. Aber es ist auch alles, was du kriegst. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, wenn du betest oder wenn du gibst, um von anderen bewundert zu werden oder gelobt zu werden, dann ist das dein Lohn. Dann hast du schon empfangen. Und hast den himmlischen Lohn verspielt. Jesus will Größeres in unserem Leben. Er verfolgt höhere Ziele in unserem Leben. Ich möchte, dass wir eine ewige Perspektive haben. Und er sagt hier eigentlich, glücklich in deiner Seele wirst du sein, wenn du Leute einladest, die dir nicht zurückgeben können. Wenn dir wirklich Schätze im Himmel sammeln willst, dann tu jemandem was Gutes, der dir nicht zurückgeben kann. Nicht um einen eigenen Vorteil zu bekommen, einen persönlichen Vorteil, sondern lad Leute ein, einfach um Gottes Liebe weiterzugeben. Und dann hast du eine Verheißung. Gott hat sich hier persönlich verbrieft und hat gesagt, ich werde dir vergelten in der Ewigkeit. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Möchtest du, dass Menschen deine Schuldner sind? Oh, der hat mich eingeladen, jetzt muss ich den auch einladen. Oder der hat mir was geschenkt, jetzt muss ich dem auch was schenken. Oder der hat irgendwas für mich getan und eine Hand wäscht die andere. So dieses Manipulative. Oder möchtest du lieber, dass Gott dein Schuldner ist sozusagen? Du tust was für Gott und Gott sagt, ich werde dir vergelten. Von wem willst du Vergeltung? Von Menschen oder von Gott? Ich möchte uns ermutigen, dass wir mit einer ewigen Perspektive leben. Dass wir nicht enge Menschen sind, sondern dass wir weite Herzen haben. Dass wir wirklich mal bewusst Menschen was Gutes tun oder bewusst Menschen einladen, von denen wir wissen, der kann mir nichts zurückgeben. Der kann mir nicht zurückzahlen. Bewusst mal was Gutes für jemanden tun, wo du keinen Vorteil daraus hast. Einfach aus Liebe zu Jesus. Einfach aus Anbetung für ihn, um seine Liebe weiterzugeben. Mal irgendeinen einsamen Penner einzuladen zu Weihnachten. Oder vielleicht mit einem schwierigen Menschen, der da irgendwo draußen steht. Ihr kennt alle so Leute, die dich trocken saugen, so alles aus dir raussaugen, aber mal bewusst zu sagen, okay, da kriege ich nichts zurück, aber ich möchte ihnen irgendeinen Bettlägerigen zu besuchen. Das ist eine Verheißung. Wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Kannst du sicher sein, dass du Schätze im Himmel sammelst? Kannst du auch sammeln, wenn deine Freunde einladest aus Liebe und um denen was Gutes zu tun. Gott sieht unser Herz, Gott sieht unsere Motivation. Aber da hast du eine Garantie, wo du sicher nichts zurückbekommst. Wird Gott dir zurückgeben. Selbstsucht und Stolz ist so ein Gefängnis. Das ist so ein Lebenskiller. Jesus sagt, glückselig, glücklich in deiner Seele bist du, wenn du ein Geber bist. Geben ist seliger als nehmen. Glücklich in deiner Seele bist du, wenn du demütig bist. Stolz ist so ein Lebenskiller. Es hat die Pharisäer hier dazu gebracht, eine falsche, unbarmherzige Religion zu schnitzen. Und falsche Gäste und falsche Gastgeber zu sein. Und das Letzte sehen wir im letzten Absatz, als Drittes sehen wir, dieser Stolz hat sie wirklich gefährdet. Ewig gefährdet, hat sie gefährdet, ewige Loser zu sein und Gottes Party im Himmel zu verpassen. Vers 15, als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörten, was haben sie gehört? Dass die Gerechten, oder ich würde sagen, die, die Gott gerecht macht, auferstehen werden und von Gott alles Gute bezahlt bekommen werden, da sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Und wisst, Essen hat Gemeinschaft bedeutet damals. Glückselig, der, der Gemeinschaft haben kann mit Gott in Ewigkeit. Vers 16, und er, Jesus, sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereitet. Seht ihr erstmal, dass er viele eingeladen hat. Er war freigebig, dieser Gastgeber, wollte, dass viele kommen. Und dann war es damals so, die Leute haben eine Einladung erhalten, die wussten, okay, an dem Tag, abends irgendwann ist es Essen. Und dann, wisst ihr, Kochen war ja nicht so getimed, wie es heute ist, dass du den Timer einstellst und wenn das fertig gekocht ist, piepst der Topf. Sondern die haben zubereitet, geschlachtet, gegrillt. Und dann, wenn es absehbar war, wenn es fertig ist, dann hat er nochmal seinen Diener ausgesandt und hat gesagt, okay Leute, jetzt könnt ihr kommen, jetzt ist es wirklich fertig und bereit. Und in Vers 18 lesen wir, und sie fingen an, alle ohne Ausnahme, sich zu entschuldigen. Haben eine Einladung erhalten, aber haben das nicht geschätzt. Die wollten nicht kommen. Und haben völlig dumme Ausreden erfunden. Erste Ausrede hatte mit Besitz zu tun. Vers 18 weiter. Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss notwendig ausgehen und ihn besehen. Und ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Dumme Ausrede, oder? Durchschau dir alle, ne? Ich habe einen Acker gekauft und ich muss hingehen, um ihn zu besehen. Wer kauft einen Acker, bevor er den angeschaut hat? Macht ihr das? Ihr kauft euch zuerst was und dann guckt ihr, ob das Ding okay ist? Außerdem, wozu war er eingeladen? Zum Abendmahl. Wer geht abends, wenn es finster ist, raus, um einen Acker anzuschauen? Völlig dumme Ausrede. Aber hier haben wir einen, der war abgelenkt von seinem Besitz, von seinen Geschäften. Als zweites sehen wir den Beruf, Ablenkung durch seinen Beruf. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, ich habe mir gerade einen neuen Traktor gekauft. Und ich gehe hin, ihn zu erproben, ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Wieder, kauft ihr ein Auto, nachdem ihr, oder schaut ihr ein Auto an, nachdem ihr es gekauft habt, oder zuvor? Wann macht ihr die Probefahrt mit dem Traktor, vorher oder nachher? Wenn es hell ist oder wenn es dunkel ist. Eine dumme Ausrede hier. Dritter Bereich ist Familie. Vers 20. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Wirklich, warum? Kannst du nicht ausgehen mit deiner Frau? Genierst dich mit ihr? Wie sieht ihr denn aus? Das hört man so oft, ne? Dass die Leute sagen, hey, ich kann nicht kommen, ich habe geheiratet. Ich kann nicht mehr dienen, ich kann nicht mehr an andere denken, ich habe keine Zeit mehr für das Reich Gottes, weil ich habe geheiratet. Hey, bitte, habt eine größere Vision für euer Leben und für eure Ehe als eure kleine Familie. Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Hey, als Ehepaare, wir wollen uns einander ermutigen und stärken in unserer Nachfolge von Jesus. Öffnet euer Zuhause für andere, macht gemeinsam einen Dienst. Ihr seid nicht verheiratet, nur um gemeinsam vor der Glotze zu sitzen. Irgendwo. Hey, lebt ein Leben, das es wert ist, zu leben. Also wir haben hier ein tolles Abendmahl, es ist gratis, es sind viele Geladene, aber die sagen alle ab. Die sind abgelenkt von ihrem Zeug, von ihrem Beruf, von ihrer Familie, haben falsche Prioritäten, würden wir sagen. Und diese Einladung ist ihnen nicht wichtig. Die haben das nicht geschätzt, eingeladen zu sein. Von wem spricht Jesus hier? Aus dem Kontext ist es klar, oder? Die sitzen noch immer bei dem Abendessen. Wer sind seine Zuhörer? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die jüdischen Leiter. Kapitel 13, gerade davor haben wir gelesen, dass Jesus gesagt hat, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist, wovon Jesus hier spricht. Das Evangelium, Jesu Einladung in den Himmel ging zuerst an die Juden. Aber die waren zu stolz, die waren zu selbstgerecht. Und sagen, oh, ich bin doch ein guter Mensch. Gott wird mich schon annehmen. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe doch meine Religion. Ich brauche keinen Retter, ich brauche keinen Messias, der mich von meinen Sünden rettet, der für meine Schuld stirbt. Und sie ignorieren die Einladung. Sie haben die Notwendigkeit nicht gesehen oder gefühlt. gerettet zu werden. Weinen nicht wichtig. Sie waren zu beschäftigt mit ihrem Leben. Und Vers 21 lesen wir, und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden dir herein. Der hat es vorgelebt, wovon Jesus im Vers 13 gesprochen hat. Und wer sind die Lahmen und Blinden? Könnt ihr euch damit identifizieren? Ich lese euch mal vor im 1. Korinther 1. Da heißt es, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen aber selbst, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Sorry, das sind wir. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch, kein Mensch rühme. Das ist, was wir sind. Die Armen, die Kranken, die Krüppel, die Blinden. Die, die sich bewusst sind, dass sie nie aus eigener Kraft es geschafft hätten, zu diesem Abendmahl zu kommen. Die, die demütig sind, die sagen, ich bin nicht würdig. Das sind die, die das Geschenk von Jesus annehmen. Die geistlich Armen, die geistlich Lahmen, geistlichen Krüppel, geistlich Blinden. Die, die sich bewusst sind, ich bin nicht gut genug. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, ich kann mir Gemeinschaft mit Gott nicht verdienen, aus eigener Kraft. Es sind die, die ihre Selbstgerechtigkeit aufgeben und sich retten lassen von Jesus und sein Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Jesus hat gesagt, glückselig sind die Armen im Geiste, die sich bankrott erklären vor Gott, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und er hat uns gesagt, glückselig die Demütigen. Stolze Menschen kann Gott nicht retten. Nur Menschen, die sich demütigen und sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich glaube, Jesus, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Komm in mein Leben und rette mich. Ich vertraue mich dir an. Ich setze mein Vertrauen von mir selbst weg, von meiner Selbstgerechtigkeit, ganz auf dich allein, Jesus. Rette mich. Vers 22, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus, auf die Wege und Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll werde. Seht ihr, das ist Gottes Herz. Petrus schreibt uns, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen, dass alle gerettet werden. Hier in diesem Vers spricht er von den Heiden. Er geht raus an die Hecken und Zäune und Wege und nötigt sie hineinzukommen. Gott möchte, dass sein Haus voll wird. Gott spricht hier von uns, den Heiden, die zu Jesus gekommen sind. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wenn du Jesus ablehnst, wird er dich ablehnen in der Ewigkeit. Wird einfach deine Entscheidung respektieren. Wie stehst du mit Jesus heute Morgen? Hast du sein Geschenk des ewigen Lebens angenommen? Kennst du ihn persönlich? Bist du auf dem Weg zu seiner Party im Himmel? Bist du dir da sicher? Vertraust du ihm dafür? Oder bist du noch immer stolz und selbstgerecht, willst du es selber verdienen? Ich gehe in die Kirche und ich tue so gute Werke. Und ich meditiere so viel oder was immer Leute tun. Und lebst du im Licht der Ewigkeit oder bist du zu abgelenkt und zu beschäftigt für sein Reich? Jesus liebt dich. Und seine Einladung gilt für dich heute Morgen. Also verhärte dein Herz nicht, so wie diese Pharisäer das getan haben. Wichtige Lektionen, die wir lernen heute Morgen von einem Abendessen mit Jesus. Hey Mann, ich hoffe, wir sehen uns im Himmel. Ich hoffe, wir sehen uns im Himmel. Jesus warnt uns vor Stolz. Lass dir von deinem Stolz nicht den Himmel verderben. Und was haben wir noch gelernt? Sei barmherzig, sei demütig, leb für andere und nicht für dich selbst. Denk dran, hier in Vers 11. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine klaren Worte an uns heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du uns es jedem persönlich machst, wie wir das umsetzen können und anwenden können, was du in unser Leben gesprochen hast. Ich bete um weiche Herzen. Ich bete darum, dass wir Täter deines Wortes sind, die das auch ausleben. Und nicht nur törichte Menschen sind, die einfach nur hören und es nicht tun. Dass wir Menschen sind, die ihr Lebenshaus auf dem Felsen bauen und nicht auf dem Sand. Danke, Jesus, dass es wirklich Glückseligkeit ist, Glück in unserer Seele, wenn wir auf dich hören und dem folgen, was du uns sagst. Und demütig in Gemeinschaft mit dir leben. Ich denke an diesen einen Vers im Alten Testament. Was verlangt Gott mehr, als dass du demütig lebst mit deinem Gott? Schenk uns das allen, Herr, darum bitten wir dich in Jesu Namen.